Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold. Tja, und einige von euch, die haben mich bestimmt, ich hoffe es auch, vermisst. Ich war jetzt längere Zeit krank, nichts Ernstes, aber einfach lästig und schmerzhaft. Ja, und jetzt bin ich wieder da und ich hoffe, in nächster Zeit gibt es wieder regelmäßig die Plattform mit mir. So, jetzt habe ich einen ganz besonderen Gast, den kenne ich schon sehr, sehr lange, ein bisschen aus den Augen verloren. Es ist Pierre Lacroix. Hallo Pierre.
Ja, hallo Rudi und hallo ihr da draußen.
Pierre, woran ich dich erkannt habe, beziehungsweise warum, es ist eigentlich schon sehr, sehr lange her, genauer gesagt ist mir das ins Bewusstsein gekommen, 1995, 96, das waren so die Anfangsjahre von Free FM, du kannst dich auch noch erinnern. Und meine Frau und ich, wir haben damals, 96 war es dann, es hieß noch Hörfunkpreis, von der Landesanstalt für Kommunikation gewonnen. Und ich weiß noch, das war in Söflingen oder in der Platzgasse, weiß ich nicht mal mehr. Jedenfalls warst du dann da und hast uns für U30 interviewt und fotografiert. Also schon sehr lange her.
Okay.
Jetzt hast du mir aber vorher schon ein bisschen was erzählt. Also du hast damals nicht nur U30 und solche Sachen gemacht, sondern du warst auch bei Free FM. Erzähl mal da ein bisschen was du da gemacht hast.
Naja, ich war einer von den Mitbegründern eigentlich von Free FM. Ich weiß noch, damals mit der Tina, Nachname habe ich mittlerweile vergessen, wir waren damals die Ersten, die mit dem Antrag zur Landesmedienanstalt gegangen sind und eben den Antrag gestellt haben, dass Free FM auf Sendung gehen kann.
Ach, da warst du auch dabei,
ja.
Beim Antrag. Na, weiß ich, da gibt es noch ein Foto mit meinem Töchterchen. Da, ja, die war damals dabei. Da gibt es ein nettes Foto. Da hat die der Dame in der LFK, die war noch irgendwie in den Stuttgarter Weinbergen und nicht so unten. Sieht man, wie die den Antrag da.
Also, dass deine Tochter dabei war, da kann ich mir jetzt nicht dran erinnern, aber ist ja auch egal.
Ja, aber ich erinnere mich halt noch, weil sie noch klein war und sie war auch damals eine der ersten Mikrowellenkinder, das ist damals entstanden und es hat auch die Tina gemacht, die hat jedenfalls so, ich weiß auch nicht mehr, einen griechischen Namen hatte sie oder ob sie den
Namen
hatte. Ist ja egal. Ja, und du hast die Sendung, hast mir vorher erzählt, K&K gemacht.
Genau, mit noch ein paar anderen Jungs zusammen und das war eine ziemlich chaotische Geschichte, also wir kamen eigentlich immer Sonntagnachmittag völlig unvorbereitet ins Studio, haben uns hingesetzt und geguckt, okay, was machen wir jetzt? Und da kamen teilweise sehr spontane und sehr lustige Sachen dabei raus.
Ich kann mich nur erinnern, weil ich das auch relativ regelmäßig gehört habe. Jogi Steiger, der hat dann immer etwas übers Männerwohnheim Steinheim erzählt, wo die geschlagenen Männer da so ein Zeug
haben. Ja, das Steinheim, da haben wir dann oft die Nacht vorher getrunken.
Ach so, und
genau.
Männerwohnheim. Okay, aber das sind diese, ich sage jetzt mal, ollen Kamellen, aber das ist ja eigentlich immer eine ganz witzige und wichtige Sache. Ja, kommen wir mal sonst zu dir, also mal abgesehen, dass du damals Free FM gemacht hast, erzähl doch mal so ein bisschen über deinen Hintergrund, journalistisch oder musikalisch, einfach mal.
Wo soll ich da anfangen?
Ja, bei der Geburt, das muss jetzt nicht sein. Gut, aber
da habe ich noch nicht bewusst Musik gehört, aber ich habe schon ziemlich früh angefangen, mich für Musik zu interessieren. Also so mit 10 Jahren saß ich dann da und habe irgendwie die SWR3 oder SDR3 hieß ja damals noch, Musik-Hitparade, die Top 100 irgendwie mitgeschnitten. Das war noch die Zeit, als Beatles, Stones und sowas im Radio kam. Kurz danach habe ich dann zufällig beim Rumzeppen, wie man das heute nennt, früher hat man da noch mit dem Regler feste am Radio umgedreht, kam ich auf Radio AFN, den Ami-Sender damals, und habe da zum ersten Mal Wolfman Jack gehört. Habe natürlich kein Wort verstanden, alles auf Englisch, aber ich war völlig fasziniert von seiner Stimme und was der an Musik damals gespielt hat, dachte ich mir, wow, sowas habe ich ja noch nie gehört. Also es war extrem viel Soul, Rhythm and Blues und sowas. Ja. Das waren jetzt so meine Anfänge mit Musik.
Also AFN gibt es auch noch eine Story, viele wissen es ja nicht mehr, aber wir haben also diese alte AFN-Frequenz, die 102,6, das hat damals AFN gehabt und eigentlich bundesweit an allen Standorten, also die waren ja nicht zusammenhängend und überall war es 102,6, dass die an ihren Radios nicht rumschrauben mussten. Das heißt also in Ramstein, in Ulm, in irgendwie Fürstenfeldbruck oder wo es immer waren, immer 102,6. Also sind wir sozusagen auf eine gewisse Art und Weise
die Nachfolger,
die Erben. Genau. Und hier sitzt also der Erbe. Was hat dich denn so an diesem Wolfman Jack fasziniert?
Naja, in erster Linie war es mal seine Stimme. Also ich habe ja nur die Stimme gehört, ich habe ja nicht verstanden, was er sagt, weil ich in dem Alter konnte ja noch kein Englisch. Und dachte dann immer, wow, was ist das? Auch die Art und Weise, wie er Musik präsentiert hat, das gab es ja auf deutschen Radiosendern nicht. Das war ja alles sehr bieder. Und dann natürlich einfach die Musik, die er gespielt hat, weil das hat man auch, sowas hat man auf deutschen Radiosendern nicht gehört. Das, wie gesagt, es war sehr viel Soul, es waren die ganzen 60s-Sachen, die er gespielt hat und alles schon eine Spur dreckiger, wie eben dieses Schlager- und Popzeug, das halt auf deutschen Sendern hauptsächlich kam. Ja. Mit dem ich natürlich auch aufgewachsen bin.
Ja klar, hört den nicht nur AFN.
Also. Samstagabend, da saß man halt auch mit der Familie vor dem Fernseher und hat keine Ahnung, was damals.
Der goldene Schuss.
Goldene Schuss, einer wird gewinnen.
Das waren diese Dinger, Hanebüchen und Raumpatrouillen, was dann immer so Sachen lief. Naja, mit AFN, ich habe es auch relativ oft gehört, das Einzige, was mich da manchmal ein bisschen gestört hat, war, die hatten da so einen Kompressor drin und der hat immer den Rauschpegel hochgezogen. Immer wenn der Moderator mal nichts gesagt hat, ist wieder der Hintergrund. Also ich kann mich noch erinnern, das war furchtbar. Ja gut, aber was so ein Eingefleischter oder einer, der schon immer fasziniert von Hörfunk war, dem ist natürlich gleich aufgehört. Okay. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ja fürchterlich. Ja gut, jetzt haben wir schon ein Weilchen ein bisschen über Musik, AFN und solche Sachen geredet. Ich denke, jetzt wird's mal Zeit. Spiel mal einfach eins ab und du sagst hinterher und dann machen wir mal so. Jetzt hören wir mal. Du wolltest ja noch die Titel ansagen.
Die
müssen wir ja machen.
Waren jetzt einfach so zwei Nummern, die ich sehr liebe. Das erste war Big Danny Oliver mit Sapphire und das zweite Dusty Wilson, Can't Do Without You.
Ja, warum ich gleich was gesagt habe, ich bin manchmal immer mit meinen Gedanken schon einen Schritt weiter. Gerade vor 2 Minuten war der Paolo hier im Studio und hat dich auf Setlist angesprochen. So ganz grob weiß ich, dass es irgendwas mit Veranstaltungshinweisen, so ein Heftchen oder Magazin oder was ist, aber im Detail nicht.
Ja, genau. Setlist ist also ein Baby von mir. Ist ein Veranstaltungsmagazin für Ulm, Neu-Ulm und die Region, wobei mittlerweile ist es eigentlich fast nur noch Ulm. In Neu-Ulm ist ja, wie fast jeder weiß, kaum mehr was los in Sachen Kultur und sonst drumherum ist jetzt auch nicht so viel. Okay, Geisling, die Rätsche ist noch dabei. Ja, das hab ich vor jetzt 11 Jahren angefangen, das Magazin. Eigentlich der Hauptgrund war der, dass damals die U30, also es war so eine Beilage von der Südwestpresse, eingestellt wurde. Und das war eigentlich das einzige Printmedium in Ulm, wo man einfach ein bisschen was auch über die Bands oder die DJs oder was erfahren hat, sondern also nicht einfach nur ein Terminkalender da war mit Namen, die einem nichts gesagt haben, sondern es gab immer ein bisschen Info einfach dazu. Und als die aufgehört haben, dachte ich mir, das ist jetzt wirklich eine große Lücke. Internet war vor 11 Jahren noch nicht so verbreitet, wie es jetzt einfach ist. Und dann habe ich mich entschlossen, einfach ein eigenes Magazin zu machen mit dem Schwerpunkt einfach auf die Veranstaltung, also den Leuten auch im Text irgendwie nahezubringen, was das für Bands sind. Weil sonst liest man einen Namen, weiß aber nicht, ist es jetzt Rock'n'Roll oder Elektro oder keine Ahnung was. Das war eigentlich die Idee dahinter.
Ja, es ist wie beim Inspektor Colombo. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, mir ist jetzt natürlich wieder was eingefallen. U30 Setlist. Du hast einen journalistischen Hintergrund.
Ich bin freier Journalist, ja. Das ist einer meiner Jobs.
Ah ja, und die anderen, ja, DJ, da kommen wir ja später noch dazu. Was machst du sonst noch?
Ich mache Grafik und Webdesigns. Ich bin Konzertveranstalter, wie du gesagt hast, DJ. Und noch ein paar andere Sachen auch noch, die, ja, eigentlich alles, was ich irgendwie, wo ich Lust und Laune zu hatte, hatte ich dann irgendwie mal auch zum Job gemacht.
Also überwiegend im Kreativbereich.
Ja. Ja. Ja.
Zu U30 ist mir noch gerade was eingefallen, jetzt gibt es nur noch Uhu. Weißt du, was das ist? Unter 100. Okay. Blöder Witz. Ja gut, kommen wir nochmal so ein bisschen auf die Setlist zurück. Ich nehme an, ihr finanziert euch da überwiegend über Werbung.
Also es gibt nur mich bei der Setlist, so, sonst niemand. Eben das ist das Besondere an der Setlist, dass sie sich eben nicht über Werbung finanziert. Meine Idee war damals, mit den ganzen Clubs und Veranstaltern in Ulm ein Abkommen zu treffen. Ihr zahlt mir monatlich eine Pauschale, berechnet sie ein bisschen nach dem, wie viele Veranstaltungen ein Club oder ein Veranstalter hat. Und dadurch wird dann der Druck finanziert von der Setlist. Ja, okay, das war's eigentlich. Die Idee dahinter war, wenn du damals, also vor 11 Jahren noch, wenn du hast Flyer drucken müssen und so weiter und so fort, hat das ja auch ein gewisses Geld gekostet. Und das ist ja auch nicht viel. Also die Clubs und Veranstalter zahlen zwischen 50 und 100 Euro, wenn sie mehrere Veranstaltungen haben. Wenn einer nur eine Einzelveranstaltung macht, zahlt er 30 Euro. Damit ist einfach so, sind die Druckkosten abgedeckt und mehr gibt's. Weil gibt's auch nicht. Verdient ist nichts an der Setlist. Ob dieses Konzept funktioniert, wusste ich erst gar nicht. Die Veranstalter waren begeistert davon und haben gesagt, okay, super, machen wir. Zumal es eben die U30 nicht mehr gab. Dass sich dieses Konzept jetzt 11 Jahre lang durchgezogen hat, da war ich teilweise selber verwundert, aber es funktioniert immer noch. Und ich wollte von vornherein einfach keine Werbung drin haben, oder man kann schon Werbung in der Setlist schalten, aber das sollte jetzt nicht der finanzielle Hintergrund sein, weil ich eigentlich keine Lust hatte, jeden Monat rumzuspringen, genau, und irgendwo Anzeigen zu akquirieren. Das ist so überhaupt nicht mein Ding.
Ja, genau, das war jetzt eigentlich das, was ich gerade sagen wollte. Das gibt ja eine gewisse Sicherheit und dauernd nach Werbung hinterherrennen, es ist einfach auch lästig, da Klinken putzen dann wollen sie wieder nicht, da ist, genau, steht irgendwas drin, was denen nicht passt und dann wollen sie nicht mehr oder
so. Ja, und man begibt sich ja auch in so eine Abhängigkeit, dann, wenn du für Leute dann Werbung machst und du sagst mal irgendwas über die, was denen nicht passt, oder schreibst irgendwas, dann hast du da schon wieder Probleme und dem wollte ich gleich von vornherein aus dem Weg gehen.
Das ist also so, ja, irgendwie ein Hobby, das Setlist, oder? Verdienst da was dran? Nicht wirklich, nee, gell? Das schüttelt gerade den Kopf so nach dem Motto, wie kann man so eine blöde Frage stellen?
Also es gab schon Phasen, wo ich wirklich aus eigener Tasche noch was draufzahlen musste. Aber es gab auch Monate, wo dann ein bisschen was übrig geblieben ist. Also unterm Strich hält sich irgendwie die Waage. Also es bleibt nichts über, aber es kostet mich momentan auch nichts. Wobei es jetzt schon an der Grenze ist, weil die Setlist hat mal angefangen mit einem Umfang von 32 Seiten. Momentan bin ich bei 16 Seiten, also die Hälfte. Das liegt aber einfach auch daran, dass es weniger Veranstaltungsorte gibt in Ulm und dementsprechend auch viel weniger Veranstaltungen.
Hat das wirklich so nachgelassen? Ja, ich krieg's nicht mit, weil ich eh schon so alt bin, gar nicht mehr so viel mit.
Also es liegt auch ein bisschen dran, es ist schon so ein bestimmter Bereich an Musik oder Kultur, den die Setlist abdeckt, also eher so ein alternativer Bereich. Da ist natürlich nicht mehr so viel wie früher. Wenn man überlegt, früher gab es den Salon Hansen, es gab den Neumer Bahnhof. In der Pufferbar fanden öfters noch Konzerte statt und so weiter und so fort. Also das hat sich schon schwer reduziert.
Schwäbisch gesagt, es ist alles nicht mehr das.
Ja, ja, es ist anders halt.
Ja, anders halt. Gut, wenn weniger sind. Okay, ich denke, wir machen wieder ein bisschen Musik. Sag mal die gleich an, ja.
Ja, einer meiner Lieblingsmusiker aus den 90ern, der aber trotzdem richtigen alten Rock'n'Roll spielt, das ist der Engländer Daryl Higham mit High Class Baby. So, okay, das war Wynonie Harris mit Bloodshot Eyes. Das ist so eine typische Jive-Nummer, die eben auf den ganzen Festivals, auf denen ich auflege, gespielt wird, beim Record Top, wenn die Leute tanzen wollen. Ja, wir wollten ja jetzt eigentlich zum Festival kommen.
Ja, ich habe nämlich, also ich sage jetzt mal, ein guter oder auch sonst wie Moderator, der hat natürlich immer seinen Spickzettel und da steht etwas drauf, dass jedes Jahr, müssen eigentlich fragen, seit wann, ein Festival stattfindet, das sich Big Rhythm Rumble.
Genau. So. Das ist mein zweites großes
Baby. Genau. Und seit wann gibt es denn das?
Also es gibt es jetzt seit 8 Jahren. Am Anfang war es im Mahatma oder später Kulturpark in Neu-Ulm. Als der dann zugemacht hat, bin ich jetzt vor 3 Jahren ins Roxy gewechselt. Ja, und das ist eigentlich, dieses Festival wollte ich schon immer machen, konnte mich aber nie dazu durchringen, weil es natürlich auch ein großes finanzielles Risiko ist und eigentlich ja schon auch ein Nischenprodukt, weil es eben ein Rock'n'Roll Weekender ist, der 3 Tage oder 2,5 Tage eigentlich geht. Aber irgendwann konnte ich mich dann nicht mehr zurückhalten und habe damals mit dem Swap von der Swapsters Bar zusammen, wir haben uns entschieden, wir machen es jetzt einfach mal. Hat dann auch ganz gut funktioniert, eben bis das Mahatma oder Kulturpark dann zugemacht hat. Der Swap ist dann ausgestiegen, weil er mit seiner Bar einfach viel zu viel Arbeit hatte und sich nicht mehr ums Festival kümmern konnte. Ja, und seit 3 Jahren, jetzt wird das 4. Jahr im Roxy, mache ich es alleine.
Festival, das ist ja ein weiter Begriff, das kann alles und nichts heißen. Wie habe ich es mir denn in deinem Fall oder in eurem Fall vorzustellen?
Also wie gesagt, der Unterbegriff ist eigentlich Rock'n'Roll Weekender. Das heißt, hauptsächlich mit Musik aus den 50er Jahren, wobei ich das mittlerweile ein bisschen ausgeweitet habe und eben die 60er Jahre auch mit dazugenommen habe. Zum Beispiel vorletztes Jahr hat mit den Excitements die wahrscheinlich beste Soul-Live-Band, die es aktuell gibt. Die haben da auch gespielt, sind Spanier aus Barcelona. Ja, und es war auch immer schon ein bisschen mein Anliegen, jetzt nicht nur Rockabilly zu machen, weil ich bin zwar großer Rockabilly-Fan, aber an einem Abend 4 Rockabilly-Bands hintereinander, das wird selbst mir dann zu viel. Also ich schaue dann schon, dass da Abwechslung reinkommt, dass eben Rockabilly, Rock'n'Roll, Rhythm and Blues, Soul, dass das alles ein bisschen bunter gemischt ist. Und es kommt auch ganz gut an.
Ja. Ja, jetzt hast du eine Frage, die ich mir gestellt habe, schon beantwortet. Das spielen also Live-Bands. Das ist also nicht auflegen oder wird da auch aufgelegt?
Naja, klar. Also es sind eigentlich immer, es geht von Freitag bis Sonntagnachmittag, wobei Freitag, Samstag eben abends die Bands spielen, DJs auflegen. Es gibt noch einen Tanzkurs dazu und Sonntagnachmittag ist dann im Roxy im Hof oder bei schlechtem Wetter im Roxy selber gibt es dann noch so einen Vintage-Flohmarkt und auch noch mit Liveband dazu. Und ganz wichtig bei der Veranstaltung ist, oder extrem wichtig, ist eigentlich Tanzen. Das heißt, es spielen außer den neuen Bands, die an diesem Wochenende da sind, sind immer noch 5, 6, 7 internationale DJs da, die wirklich Europa, teilweise weltweit irgendwie auflegen. Dazu gibt es einen extra Record Top Room. Also Record Top ist, hat man früher die Tanzveranstaltung einfach genannt, der jetzt im Roxy im Kino stattfindet, wo dann den ganzen Abend bis in die frühen Morgenstunden nur die DJs auflegen und wo viele Leute auch hinkommen, einfach nur zum Tanzen. Die schauen sich vielleicht eine oder zwei Bands an. Die restliche Zeit wird getanzt bei denen.
Wann findet es dieses Jahr statt?
Dieses Jahr ist vom 7. bis 9. Juli. Also es ist eigentlich immer das zweite Juli-Wochenende.
Was sind es für Leute, die da kommen?
Ja, das sind natürlich Leute, die schon eine sehr starke Affinität zu den 50er Jahren haben. Vor allem aber zur Musik. Das Outfit spielt natürlich bei vielen eine große Rolle. Aber ich kann sagen, Big Rhythm Rumble ist schon auch so, dass die meisten Leute wirklich wegen der Musik kommen. Da ist es dann auch egal, da interessiert sich auch keiner dafür, ob jetzt jemand im 50er-Jahre-Stil gekleidet ist oder nicht. Solange der Spaß an der Musik hat, ist es völlig okay.
Wie alt sind die Leute denn?
Die sind zwischen 20 und 70, sage ich jetzt mal.
Ja, aber irgendwo gibt es wahrscheinlich schon so einen Schwerpunkt.
Oder
ja,
der so. Liegt irgendwo so zwischendrin.
Ja, so.
Also 70 sind zum Beispiel meine Tanzlehrer, die jetzt jedes Jahr auf dem Big Rhythm Rumble Tanzkurse machen. Die auch, ich habe ja im Roxy jetzt 3 Jahre lang eine Veranstaltung gemacht, Shake, Rattle and Roll, auch mit Bands und auch immer mit Tanzkurs vorher. Das hat etwas schleppend angefangen, da waren dann vielleicht maximal 20 Pärchen oder so am Anfang. Mhm. Aber wir hatten dann auch schon Abende, wo dann schon so, ich glaube, das höchste waren mal 140 Leute, die dann wirklich nur zum Tanzkurs kamen. Das liegt zum einen daran, dass die Leute das gern gelernt haben irgendwie und dass es schon auch was Spezielles ist, so ein Rockabilly Jive, wie wir es nennen, irgendwie zu lernen. Zum anderen aber auch an den Tanzlehrern, die das wirklich so grandios machen, dass eigentlich jemand, der nicht wirklich einen Stock im Kreuz hat, nach 2 Stunden einfach schon ein bisschen tanzen kann. Und das hat sich natürlich auch rumgesprochen und es kamen dann irgendwann auch ganz viele Leute, die jetzt mit der Szene eigentlich gar nichts am Hut haben, die überhaupt nicht aus der Szene kommen, sondern die einfach irgendwo im Büro oder sonst wo gehört haben, ich war da im Roxy beim Tanzkurs und das war ganz toll. Und es kamen immer mehr Leute, weil es sich einfach rumgesprochen hat. Und die zwei machen das wirklich fantastisch. Ich habe zufällig gestern mit denen telefoniert, auch jetzt wegen Festival. Und die haben vor kurzem bei irgendeinem Tanzkurs einen Preis gewonnen und dieses Video dazu ist jetzt auf YouTube, ich glaube, 1,5 Millionen Mal angeklickt worden. Ja. Also da war ich dann auch etwas verblüfft, aber...
Das heißt, spricht sich alles rum.
Und die zwei, die sind eben auch schon um die 70. Ja. Und trotzdem... Sie können es noch. Und wie?
Ja, gut, vielleicht hat das ja auch Vorteile, diese vielen Klicks für dein Festival, dass da dann vielleicht doch so hintenrum, man weiß ja nicht, die Leute klicken sich ja immer durch.
Als Promotion-Gag auf jeden Fall einbinden.
Ja, das ist doch eine coole Sache. Wenn wir jetzt schon ein bisschen bei der Musik sind, was fasziniert dich eigentlich so an diesen 50er und also gesagt auch 60er Jahre Musik?
Ja, es ist einfach, die Musik, die hatte einen ganz anderen Charme und eine ganz andere Qualität wie vieles heute. Es mag man einfach auch daran, dass die Musik immer noch funktioniert. Ja. Selbst bei Leuten, die mit der Musik eigentlich gar nichts am Hut haben, die sie gar nicht kennen. Also ich kann mich an einen Abend erinnern, da habe ich im Club Eden aufgelegt. Da waren vielleicht 20% der Leute waren jetzt irgendwie aus der Szene. Der Rest waren Studenten oder Leute, die eigentlich halt einfach in Club Eden gehen, weil man da halt hingeht. Und denen es relativ egal ist, ob da jetzt irgendwie Club-Sound ist oder Hip-Hop oder eben wie an dem Abend Rock'n'Roll und Rhythm and Blues. Und dass selbst die Leute bis morgens um 5 durchgetanzt haben, die Tanzfläche einfach voll war. Und typisch dafür war, dass dann morgens um 5 irgendwann ein Mädel zu mir kam, die war vielleicht 20 und sagt dann, keine Ahnung, was du da gemacht hast. Ich habe noch nie in meinem Leben eine einzige Nummer davon gehört, aber ich habe jetzt 5 Stunden lang durchgetanzt. Und das bestätigt mir einfach, dass diese Musik immer noch funktioniert, weil sie einfach mehr aus dem Bauch rauskam. Da ist noch nicht so viel, was lässt sich am besten verkaufen und wie müssen wir das jetzt machen, dass alles gleich klingt, dass die Leute das gleich wiedererkennen, sondern die Leute hatten damals einfach noch Ideen und haben die dann einfach umgesetzt.
Genau,
und heute zündet einfach immer.
Genau, heute geht es ja darum, das so hinzukriegen, dass es im Radio möglichst laut ist, dass man nicht wegdreht. Ich sag's jetzt mal ein bisschen.
Keine Ahnung, ich kann vieles also nicht nachvollziehen, was heute musikalisch passiert.
Ja, da wird viel geschraubt. Obwohl einer mal gesagt hat, wenn Mist ins Mischpult reinkommt, dann kommt hinten aber auch nur Mist raus.
Oder bei den Worten von Ray Charles zu bleiben, es gibt nur 2 Arten von Musik, gute und schlechte.
Naja, gut. In diesem Sinne, nächster Titel, 22 liegt da drin.
Ja, okay. So, wie gesagt, ich bin ja nicht nur Rock'n'Roll oder Rockabilly-Fan, sondern vor allem auch Soul-Fan. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Richtung mit Charles Brown und Amos Milburn und Educated Fool. Okay, Sugar, Let's Sing-a-Ling, Shirley Ellis. Gerade einer meiner Lieblingsnummern.
Ja, für alle, die jetzt ein bisschen später eingeschaltet haben, also ihr hört die Plattform, bei uns zu Gast Pierre Lacroix, seines Zeichens FreeFM-Urgestein, Herausgeber des Veranstaltungsmagazins Setlist, Veranstalter des Festivals Big Rhythm Rumble, das Anfang Juli stattfindet. Ja, und gerade haben wir so ein bisschen über seine Faszination für die Musik der 50er, 60er Jahre geredet. Aber es ist natürlich nicht nur das Festival, sondern du gibst diese Musik auch anders Ausdruck, mein Spickzettel sagt, als DJ.
Ja, das jetzt auch schon ziemlich lange. Ich bin ja ziemlich früh schon zur Musik gekommen, war schon ziemlich früh fasziniert und bin dann aber quasi durch alle musikalischen Stilarten seit den 60ern irgendwie durchgegangen, habe dann irgendwann als DJ angefangen und habe da aber auch alles gespielt. Also meine so richtig losgelegt habe ich damals im Violet, als es Violet aufgemacht hat, wo ja mehr irgendwie so Indie-Sounds und aber auch eben Rockabilly und da konnte man irgendwie alles spielen. Also die Leute waren ziemlich offen für Musik. Ja, da habe ich eigentlich so richtig als DJ angefangen und habe mich dann aber irgendwann, ich habe zwischendrin auch Elektronik-Sachen aufgelegt, weil ich eigentlich jede Art Musik gibt's irgendwie was Gutes dabei. Aber bin dann irgendwie quasi back to the roots gekommen, zurück zum Rock'n'Roll, zu den 60er Jahren und da habe ich mich dann als DJ auch in der Musik etabliert.
Du hast mir bei der Vorbesprechung erzählt, dass du ziemlich weit rumgekommen bist mit deiner DJ-Tätigkeit. Also ich meine jetzt nicht nur nach Neu-Ulm rüber, sondern in Europa.
Da war ich auch, genau. So die letzten Jahre bin ich auch ziemlich viel auf Festivals in halb Europa gebucht. Kroatien, Spanien, Italien, Frankreich. Was ich natürlich sehr schön finde, was auf Festivals auch am meisten Laune macht aufzulegen, weil da natürlich auch speziell die Leute hingehen, die eben diese Art Musik hören wollen. In einem Club ist es immer so, man weiß nie, welche Leute an dem Abend kommen. Das kann super funktionieren, kann aber auch in die Hosen gehen. Ja. Und da bin ich eigentlich sehr glücklich drüber, dass ich mich da irgendwie so etabliert habe, weil es schon richtig Spaß macht. Zum Beispiel das Vintage Roots Festival in Sago, ist in der Nähe von Mailand. Das sind dann halt, ich weiß es nicht, 2000 Leute oder so. Und wenn du dann irgendwie so die Hälfte von denen oder ein Drittel von denen quasi auf der Tanzfläche hast, also es findet im Ortskern, im Freien statt, da ist ein riesiger Marktplatz, auf dem dann quasi eine riesige Tanzfläche aufgebaut ist. Und wenn du da alle dann zum Tanzen bringst, das hat schon was für sich.
Das kann ich mir vorstellen. Und was ich mir auch vorstellen kann, das sind ja dann auch immer Kontakte, die man knüpft mit anderen. Da wird man vielleicht da wieder eingeladen oder überhaupt, dass man mit den anderen sich mal austauschen kann. Also für mich ist es immer wichtig, sowas.
Ja, klar. Funktioniert natürlich so, nur so, weil die Veranstalter, die müssen dich natürlich auch irgendwo mal gehört und gesehen haben, um dann zu entscheiden, das gefällt mir, das passt gut auf mein Festival oder in meinen Club. Ansonsten wirst du ja auch kaum gebucht. Das ist ja auch in der Szene jetzt nicht so wie wegen mir in der Elektro- oder Club-Szene, dass die DJs dann für einen Abend Gagen im vierstelligen Bereich bekommen oder so. Ja, das ist da halt einfach nicht so.
Nee, aber du machst es dann auch mehr so, weil es dir Spaß macht, oder?
Und da bin ich nicht der Einzige. Eigentlich jeder, der in dieser Szene auflegt, der macht es in erster Linie aus Spaß. Würde vielleicht sogar noch was dafür bezahlen, wenn er irgendwo wenn auflegen dürfte. Ja. Nee, es ist tatsächlich so irgendwie, weil es einfach, man hat einfach Bock, das zu machen. Und da ist das Geld dann irgendwie zweitrangig.
Ja. Und wenn es zweitrangig ist, also der Spaß im Vordergrund steht, fällt mir jetzt natürlich wieder eine Frage ein. Ich erlebe das ja auch immer wieder, wenn ich irgendwo öfters bin, in meiner Szene mich bewege. Es gibt schon so ein paar Sachen, die bleiben richtig hängen. Was ist denn bei dir? Was ist da hängen geblieben? So irgendwelche besonderen, können jetzt lustige, schräge Sachen sein, die irgendwo noch...
So ganz speziell fällt mir da als lustig, schräges fällt mir...
Kann doch was Trauriges sein.
Nicht ein, also wie gesagt, faszinierend ist es einfach, wenn dann so extrem viele Leute irgendwie tanzen, auch wegen mir auch auf eine Nummer, die meisten von denen noch nie vorher gehört haben. Aber sonst eine wirklich schräge Geschichte, die ist mir jetzt erst letztes Jahr im November in Österreich auf einem Festival passiert. Da hatte ich vorher quasi auf dem Festival direkt aufgelegt, das war alles okay, und dann gab es so eine Afterparty in einem Club, in Hohenems heißt die Stadt, wo das stattgefunden hat. Und da bin ich dann hingefahren und der Veranstalter hat schon gesagt, ja, also das ist ein ganz normaler Club, da sind jetzt irgendwie andere Leute noch drin, aber wenn du dann kommst und die Leute vom Festival kommen, dann wird es eben so eine Rock'n'Roll-Party. Und dann kam ich da hin und mach die Tür auf und denk mir, scheiße, bin ich hier falsch. Das muss der falsche Club sein.
Falsch abgebogen.
Es waren Leute drauf, die haben alle geschwelgt auf der Tanzfläche, aber das war so eine Art, keine Ahnung, deutscher Disco-Schlager oder sowas. Ich kann es wirklich nicht einschätzen. Und dann habe ich mal nachgefragt, ob ich hier richtig bin. Ja, wir machen jetzt noch irgendwie eine halbe Stunde oder so und dann bist du dran. Und dann war dann auch ein DJ, der hat dann immer mit seinen Ansagen und als nächstes kommt dann kam irgendwie die ganzen Rockklassiker und deutscher Schlager und alles irgendwie quer durcheinander und die Leute sind voll abgegangen. Und ich dachte mir, scheiße, wenn ich da jetzt anfange, die killen mich auf der Stelle. Und dann kamen auch schon die ersten Mädels zu mir, du machst doch nachher DJ, kannst du was von Nick P. auflegen? Sei wie Nick P., kenne ich nicht.
Das kennst du nicht.
Und die guckt mich halt mit großen Augen an und sagt, wie, du kennst Nick P. nicht? Bist du überhaupt DJ? Also, ja, ich bin mir jetzt also irgendwie auch ein bisschen unsicher hier. Und so ging das dann die ganze Zeit. Und also waren nur Mädels, die gefragt haben. Aber die haben mich dann nach Sachen gefragt, die ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Ich wusste einfach nicht, was die von mir wollen.
Ja.
Und bin dann schon etwa mit Muffensausen irgendwie an die Plattenspieler gegangen. Und habe dann angefangen aufzulegen und ein paar von denen haben mich schon ganz grimmig angeguckt, weil sie das, also der kennt Nick P. nicht und der kennt dieses und jenes nicht. Den holen wir jetzt gleich hinter der DJ-Kanzel davor. Und dann habe ich angefangen, jetzt nicht keine extremen Rock'n'Roll-Sachen zu spielen, sondern so ein paar Sachen, wo man dachte, okay, das könnte vielleicht funktionieren. Und komischerweise, innerhalb von einer halben Stunde hat der ganze Laden irgendwie getanzt auf Sachen, die sie wirklich noch nie in ihrem Leben gehört haben. Außer die drei Mädels, die mich gefragt haben, die standen den ganzen Abend mit grimmiger Miene und haben immer nur den Kopf geschüttelt und haben ihren Vogel gezeigt. Und,
weil du den Mr. P nicht kanntest.
Ja, irgendwie so.
Und dafür haben die aber wieder die anderen da nicht gekannt, die du jetzt du kennst.
Also das war auf jeden Fall sehr speziell. Das hatte ich, in der Form hatte ich es bis dahin auch noch nie erlebt.
Ja gut, aber du hast es doch dann ganz gut gemeistert.
Ja, das ging dann schon bis auf das, dass dann ein Plattenspieler ausfiel und der DJ, der nach mir kommen sollte, der sollte mit CDs auflegen. Dann fiel der CD-Player aus, weil der DJ vorher, der hat alles irgendwie vom Computer gemacht, wie es halt heutzutage irgendwie so üblich ist. Und ich lege ja wirklich nur mit Original-Singles auf, also nur 7-Inch, nicht alles Originale, es gibt auch ein paar Repos, aber 7-Inch ist mir dann schon wichtig.
Das sind diese kleinen
Vinylscheiben mit großem Loch und so, genau.
Ja. Okay. Ein paar Leute haben natürlich immer zu spät eingeschaltet, aber die sollen natürlich auch die wichtige Information über, wie heißt das jetzt, dieses Festival, ich habe es gerade nochmal angeguckt und schon wieder Big Rhythm Rumble.
Rhythm Rumble, genau.
Und einfach das ein bisschen nochmal erzählen, nochmal kleine Wiederholung, wann ist das, vielleicht dann noch wer spielt da, wo ist es, solche Dinge.
Okay, also das Festival ist im Roxy seit 3 Jahren und dieses Jahr auch wieder. Es findet statt am 2. Juli-Wochenende, also vom 7. bis 9. Juli, wobei Freitag, Samstag die ganzen Bands und DJs spielen. Sonntag ist dann von 10 oder 11 Uhr bis nachmittags Vintage-Flohmarkt, Oldtimer-Car-Treffen. Und es spielt auch noch eine Liveband. Bei gutem Wetter draußen, bei schlechtem Wetter im Roxy. Dabei sein waren auf jeden Fall Sugar Daddy and the Serial Killers. Das ist was ich dieses Jahr zum ersten Mal mache. Die haben nämlich letztes Jahr schon gespielt und zum ersten Mal habe ich eine Band 2 Jahre hintereinander spielen lassen. Aber die sind letztes Jahr dermaßen gut angekommen, dass ich einfach nicht umhin konnte und die Leute alle gesagt haben, bitte hol die wieder. Ist eine Rhythm and Blues Band aus Mailand, absolute Hammer. Wenn man ein bisschen eine Affinität zu Rhythm and Blues hat, muss man sich's eigentlich anhören. Dann genauso Sister Susie aus London, eine fantastische Sängerin, die jetzt auch ganz neu in der Szene ist. Auf jeden Fall auch ein Tipp. Dann die Barnstompers aus Holland und die Wise Guys aus der Ukraine. Wise Guys gehören wahrscheinlich zurzeit zu den meistgebuchten Rockabilly-Bands überhaupt, weil sie wirklich einfach fantastisch sind. Dann, es kommen noch ein paar andere Band und an einer US-Band bin ich gerade noch dran von Wild Records. Da will ich aber jetzt den Namen noch nicht sagen, weil es eben noch nicht spruchreif ist. Vielleicht habe ich nachher schon eine Nachricht, dass es klappt, aber im Moment weiß ich es eben noch nicht. Aber auf jeden Fall Wild Records,
genau. Also das ist eine ganz interessante Sache, sehr vielfältig.
Und halt, muss ich noch dazu sagen, wir natürlich auch mit Tanzkurs wieder und diesmal mit 2-mal Tanzkurs, also Freitag und Samstag und zwar mit Dietmar und Nelja Ehrentraut, genau dem Pärchen, wo ich vorher erzählt habe, dass ihr letztes Video bei YouTube 1,5 Millionen Mal angeklickt wurde.
Ja, super.
Das musste jetzt noch los.
Ja, und jetzt haben wir direkt eine, ja, nicht Bauchlandung, eine Punktlandung hingelegt.
Soll das sein?
Ja, das war die Plattform auf Radio Free FM. Heute war zu Gast Pierre Lacroix. Pierre, war schön, dass du da warst.
Gerne.
Und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Festival.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.